In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest am Donnerstag, 1. Juni 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenübersicht: Breiter Protest gegen Nazi-Aufmarsch in Karlsruhe geplant. Refugees-Redaktionen auf dem Bodensee-Radio-Camp in Markolfingen. Wir sind ein Sprachrohr für Geflüchtete. Nichtregierungsorganisationen stellen Grundrechtereport 2017 vor, eine erschreckende Chronik. Zunächst zu den Nachrichten. Ehe für alle, nicht für alle. Im baden-württembergischen Landtag hat die SPD einen Antrag für die Ehe für alle gestellt. Der Antrag der augenblicklichen Oppositionspartei SPD in Baden-Württemberg scheiterte am Mittwoch. Unter anderem, weil die gleichgeschlechtliche Ehe weiter politisch diskutiert wird und weil das Thema auf Bundesebene geregelt werden muss. Auf Bundesebene ist die SPD Teil der Regierung. Die Grünen sind für die gleichgeschlechtliche Ehe. Brigitte Lösch von den Grünen warf der SPD vor, im Bund entsprechende Initiativen zu unterbinden. Die CDU verstehe unter Ehe die Verbindung zwischen Frau und Mann. Das uneingeschränkte Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare findet die CDU für schwierig. AfD-Abgeordnete Carola Wolle befürchtete zudem, dass eine Öffnung der Ehe diese zu einem beliebigen Konstrukt mache. Die FDP ist zwar für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, sie kritisiert aber die Wortwahl Ehe für alle. In Deutschland können gleichgeschlechtliche Paare bisher eingetragene Lebenspartnerschaften abschließen, die aber nicht in allen Punkten einer Ehe entsprechen. Nasser Frühling in Baden-Württemberg. Der Frühling in Baden-Württemberg war feucht. Mit mehr als 205 Litern Niederschlag pro Quadratmeter war es nur noch in Bayern mit 210 Litern nasser. Im Frühling 2016 waren es im Südwesten aber sogar 243 Liter pro Quadratmeter. Im Vergleich zum letzten Jahr fielen mehr als 15% weniger Wasser vom Himmel, um die durch den trockenen Winter stark angegriffenen Grundwasservorräte in der Erde zu ergänzen. Trotz des vielen Niederschlags zählt Baden-Württemberg mit 580 Sonnenstunden im Bundesvergleich zu den Sonnenländern. Den bundesweiten meisten Sonnenschein mit bis zu 650 Stunden in den Monaten März, April und Mai hatten sogar Teile Oberschwabens und der Schwäbischen Alb. Im Südwesten soll die Zahl der Arbeitslosen gesunken sein. Experten zufolge dürfte die Arbeitslosenquote im Mai gesunken sein. Im Vormonat lag sie bei 3,6% und im Vorjahresmonat, also im Mai 2016, bei 3,7%. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger. Im April waren es in Baden-Württemberg 215.699 Menschen als arbeitslos gemeldet. Also sind jetzt rund 216 Menschen in Baden-Württemberg weniger als arbeitslos gemeldet. Inklusion an Schulen droht an der Umsetzung zu scheitern. Nach einer neuen Studie im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung, VBE, ist der Anteil derer, die Inklusion befürworten, seit 2015 von 66 auf 57% gesunken. Die Mehrheit der Lehrer in Baden-Württemberg spricht sich für einen gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung aus, bemängelt aber die schlechte Umsetzung, das heißt die Rahmenbedingungen. An den Regelschulen fehle Fachpersonal mit spezieller Qualifizierung für Inklusion. Es fehlen Aufzüge, große Klassenzimmer oder Rückzugsräume. Um die Situation zu verbessern, sind aus Sicht des VBE zusätzliche Lehrer notwendig. In 54% der inklusiven Lerngruppen unterrichtet in der Regel nur ein Lehrer. Um allen Kindern gerecht werden zu können, müsse das Zwei-Pädagogen-Prinzip in allen Klassen gelten. Es wären mindestens 2.700 zusätzliche Sonderpädagogen notwendig. Zudem würden 2.000 weitere Fachkräfte wie Schulpsychologen, Sozialarbeiter und Gesundheitsfachkräfte gebraucht. Die zusätzlichen Posten beziffert VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brandt am Montag in Stuttgart auf 200 Millionen Euro pro Jahr. Demos am Samstag, 2. Juni in Karlsruhe. Bei einem Aufmarsch werden 600 bis 900 Rechte und mehrere tausend Gegendemonstranten im Stadtteil Durlach erwartet. Mehr als 3000 Polizisten sollen für Ordnung sorgen. Polizei und Staat riefen in einem offenen Brief gemeinsam dazu auf, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zu respektieren und friedlich zu demonstrieren. Laut Karlsruher Polizeipräsident Günther Freisleben stehen Reiter- und Hundestaffel ebenso bereit wie Wasserwerfer. Polizeipräsident Freisleben machte deutlich, dass seine Beamten bei Straftaten sofort einschreiten. Des Weiteren geht der Polizeipräsident davon aus, dass es zu Gewalt, Beschädigungen und Verletzungen kommen wird, wie die Erfahrungen von vorangegangenen ähnlichen Aufzügen etwa in Dortmund gezeigt haben. Ebenfalls am Samstag finden in Karlsruhe der Christopher Street Day unter dem Motto »Bunte Liebe statt brauner Hass« statt.
Am Samstag, den 3.6., wird in Karlsruhe-Durlach eine Nazi-Veranstaltung unter dem Namen Tag der deutschen Zukunft stattfinden. Dagegen organisiert ein breites Bündnis unter dem Namen Karlsruhe gegen Rechts mit über 147 unterstützenden Organisationen einen Protest. Die Polizei hat im Vorfeld der Proteste angekündigt, diverse Maßnahmen durchzuführen, auf die das Bündnis gestern mit einer Pressemitteilung reagiert hat. Dazu erzählt uns im Interview Andreas Brieger aus dem Bündnis mehr.
Von uns wird kritisiert, dass uns solch eine Abriegelung großer Teile eines Stadtteils eigentlich nur von Staatsbesuchen oder von G7 oder G20-Gipfeln bekannt ist. Für uns ist es eigentlich ein Novum, dass das bei einer Nazi-Demo passiert. Man kann es einerseits vielleicht als eine Art Viehtrieb bezeichnen, wo die Nazis durch ihre Gatter geschoben werden. Andererseits nimmt es uns natürlich auch viele Möglichkeiten, den Protest in Sicht und Hörweite zu tragen. Es wird natürlich weiterhin kritisiert, dass es einfach auch Zugangsschwierigkeiten für Anwohnerinnen und Anwohner sind. Die Durlacherinnen und Durlacher beteiligen sich auch an dem Protest. Es wird einfach dem demokratischen Protest auch schwierig gemacht, angemeldete Mahnwachen durchzuführen, die natürlich in räumlicher Nähe zu der Demonstrationsstrecke sind. Was denn sonst? Wir wollen, dass wir gehört werden mit unserem Protest. Wir wollen es den Nazis nicht möglich machen, ganz in Ruhe und ohne jegliche Protestäußerungen durch Karlsruhe-Durlach zu ziehen. Wir erhalten da natürlich auch gewisse Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Wir haben auch ein gewisses Verständnis von der Stadt Karlsruhe dafür. Es wird argumentiert von Seiten der Ordnungsbehörden, dass sich unter den 600 bis 900 Nazis sehr, sehr viele gewaltbereite und auch bekannte Gewalttäter befinden und diese Abgitterung der Strecke zum Schutz der Gegendemonstranten auch erfolgt. Das ist sicherlich nur die halbe Wahrheit. Es wird natürlich der Versuch, der von vielen Leuten auch propagiert wird, den Nazi-Aufmarsch zu verhindern, so wie es zum Beispiel auch in Halle am 1. Mai passiert ist, wird dadurch natürlich im Vorfeld schon unterbunden.
Die Route der Nazis ist ja gute 2 Kilometer lang durch Durlach und soll jetzt komplett mit Hamburger Gittern abgeriegelt werden, inklusive Sperrgebiet. Wie sehr verändert sich tatsächlich die Situation für die Mahnwachen und für die Kundgebung?
Es ist bekannt, dass einige der angemeldeten Mahnwachen nicht möglich sein werden. Die werden räumlich etwas verschoben werden müssen, sodass dort wahrscheinlich immer noch eine gewisse Sichtweise vorhanden ist. Mit der Hörweite wird es da schon schwieriger. Wir setzen natürlich auch viel darauf, dass die Anwohnerinnen und Anwohner in Durlach Protestzeichen, die auch unter anderem die Stadt zur Verfügung stellt, in Form von Bannern, auch an ihre Balkone, an ihre Fenster anbringt, um eben auch lokal ein Zeichen zu setzen. Wir stehen für Vielfalt, Toleranz, Weltoffenheit und Solidarität und nicht für rechten Hass und Hetze.
Der Polizeipräsident Freisleben hat ja auch schon angekündigt, dass eventuell Pferde, Hunde und Wasserwerfer im Einsatz sein werden. Wie bewertet ihr diese Ankündigung im Vorfeld des Protestes?
Diese Ankündigung überrascht uns in dem Sinne nicht, da ja auch schon andere Polizeieinsätze gab in den letzten Monaten, die mit diesen Mitteln aufgewartet sind. Was uns überrascht, ist der doch ziemlich krasse Widerspruch zwischen einerseits der Betonung auf den Deeskalationsmaßnahmen der Polizei und andererseits der Drohung mit diesen martialischen Mitteln. Einerseits betont die Polizei, dass sie mit ihrem Anti-Konflikt-Team auch versuchen möchte, auf gewisse Konfliktsituationen einzuwirken. Andererseits, und zwar im selben Atemzug, wird auch gesagt, sofern es nötig ist, setzen wir alle Mittel der Staatsgewalt ein, um dort auch für eine ordnungsgemäße Kundgebung der Rechten zu sorgen. Das muss so nicht gesagt werden.
2013 gab es ja schon mal einen erfolgreich blockierten Nazi-Aufmarsch in Karlsruhe, noch bevor die 2-3 wöchentlichen kleinen Aufmärsche von Kagida und Karlsruhe-Werzig gestartet sind. Dort hat die Stadt aktiv dran mitgewirkt, dass dieser Nazi-Aufmarsch, also relativ aktiv für eine Stadtverwaltung, dass dieser Nazi-Aufmarsch nicht stattfinden konnte. Was hat sich eigentlich verändert, dass die Stadt jetzt so darauf achtet, dass der Gegenprotest getrennt von der Nazi-Veranstaltung stattfinden kann?
Es gibt denselben Oberbürgermeister, es gibt weitestgehend denselben Gemeinderat. Die Akteure aus dem Netzwerk gegen Recht sind auch weitestgehend dieselben Akteure, die es auch 2013 gab. Das Aktionsbündnis ist mit über 140 Organisationen und Personen der Öffentlichkeit doch noch um einiges größer. Es hat sich eine Sache verändert, und zwar hat die Stadt Karlsruhe vor dem Verwaltungsgericht eine juristische Niederlage mit dem Verbot des Nazi-Aufmarschs am Tag selber erlitten. In dem Urteil wird ausgesagt, dass die Stadt noch mehr hätte unternehmen müssen, um die angemeldete Demo der Rechten durchzusetzen. Das bedeutet in unserer Sprache durchaus den Einsatz von martialischen Mitteln wie Wasserwerfern, Hundestaffeln und Pferdestaffeln.
Zum Abschluss ganz kurz, ihr plant diesen Gegenprotest. Wann wird der stattfinden?
Also wir rufen auf unseren Flyern, auch im Internet und auf Facebook, auf der Seite Karlsruhe gegen Recht, dazu auf, ab 11 Uhr schon die Mahnwachen zu besetzen. Die Mahnwachen findet man auf der Aktionskarte auf www.ka-gegen-recht.de. Es wird dann ab ca. 12.30 Uhr den Beginn der Redebeiträge der Kundgebung der Stadt Karlsruhe geben. Dort wird es unter anderem Redner als Redner den OB der Stadt Karlsruhe, Vertreter der Landesregierung, den DGB-Vorsitzenden Martin Kunzmann und auch einen Redebeitrag des Netzwerks gegen Recht geben. Sofern sich die Nazis in Bewegung setzen sollten, angemeldet ist die Nazi-Demo ab 1 Uhr, wird sich eine Gegendemo, die der DGB angemeldet hat, parallel dazu in Bewegung setzen. Diese endet mit einer Kundgebung am Durlacher Schloss. Das ist wiederum in Sicht und Hörweite eine der Zwischenkundgebungen der Nazis am Hengstplatz. Genau. Es gibt in der Stadt Karlsruhe noch weitere Veranstaltungen an diesem Tag. Die Parade und das Familienfest des CSD sind auch danach noch ein guter Anlaufpunkt, um den Tag ausklingen zu lassen. Und das Badische Staatstheater veranstaltet abends noch eine Diskussionsveranstaltung. Also es ist genug Programm für diesen Tag, nachdem wir den Aufmarsch verhindert haben.
Okay, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Alles klar.
Das war Andreas Bieger von dem Aktionsbündnis Karlsruhe gegen Rechts zu den geplanten Protesten gegen den Nazi-Aufmarsch Tag der deutschen Zukunft in Karlsruhe am 3. Juni. Mobilisiert wird auf 11 Uhr zu einer Gegenkundgebung und Mahnwachen gegen den Protest. Wer an den Protesten teilnehmen möchte, kann das tun. Aus verschiedenen Städten gibt es Bus- oder und Zuganreisen. Informationen zur Anreise findet ihr unter no-ttdz.südwest.mobi.
Refugees, Redaktionen auf dem Bodensee Radiocamp. Wir sind ein Sprachrohr für Geflüchtete. Immer mehr Geflüchtete stehen in freien Radios in ganz Deutschland am Mikrofon. Die Refugees-Redaktionen gehen häufig wöchentlich auf Sendung und berichten längst nicht mehr nur über klassische Migrationsthemen. Von Nachrichten in mehreren Sprachen, Kultursendungen und Frauenrechten ist bei den vielfältigen Sendungen alles dabei. Beim Radiocamp des Bundesverbandes Freier Radios am vergangenen Wochenende stellten sich einige der Refugees-Redaktionen vor. Lisa sprach mit den geflüchteten Radiomacherinnen von verschiedenen Redaktionen über ihre Arbeit im freien Radio.
Ob Radio Korax Halle, Freies Radio Stuttgart oder Radio Blau aus Leipzig. In freien Radios in ganz Deutschland entstanden in letzter Zeit Refugee-Redaktionen. Die meisten Redaktionen sind gut besetzt und senden wöchentlich, oft in mehreren Sprachen. Die Sendenden sind dabei meist bunt gemischt. Geflüchtete aus verschiedenen Ländern und allen Alters arbeiten zum Beispiel bei Common Voices aus Halle zusammen. Bassam, Journalist aus dem Norden Syriens, sieht darin eine große Stärke ihrer Redaktion.
Wir sind Leute von verschiedenen Staaten, von Afrika, Afghanistan, Syrien, Marokko. Und diese Farben, diese verschiedenen Farben, wir möchten das zeigen.
Neben Themen aus dem Bereich Kultur sind praktische Informationen für Geflüchtete oft wichtiger Teil der Sendungen. Die Redaktion Newcomers von der Wüstenwelle Tübingen steht dafür in engen Kontakt mit dem zuständigen Landesamt. Neue Regeln und Änderungen werden sofort an die HörerInnen weitergegeben. Unklares erklären ExpertInnen im Interview. Mit solchen Themen erreichen die Refugee-Sendungen oft hohe Einschaltquoten, beobachtet Jay von Radio Korax aus Halle.
Wir bekommen immer viele Feedbacks im Facebook oder unsere Webseite, auch von den Menschen, die wir schon kennen und die Freunde. Ja, es gibt halt viele, die das hören.
Längst senden die Refugee-Redaktionen aber viel mehr als reine Informationen für Geflüchtete. Die Redaktion Selam von Radio ARA aus Luxemburg produziert die einzigen Nachrichten für Luxemburg in arabischer Sprache. Bei der Wüstenwelle werden sogar Nachrichten in 7 verschiedenen Sprachen ausgestrahlt. Und das Refugee-Radio aus Stuttgart lädt regelmäßig PolitikerInnen ein und fragt kritisch nach ihrer Asylpolitik. Ebu vom Refugee-Radio und Journalist aus Gambia betont die politische Bedeutung ihrer Sendung.
And when I came here also in Germany,
als ich hier nach Deutschland kam, wollte ich mich nicht nur entspannen und mir von anderen Menschen helfen lassen, mich von ihnen bestärken lassen. In unserer Sendung schauen wir uns also Themen an, die für Geflüchtete sehr wichtig sind, weil nicht alle Geflüchteten zum Radio gehen können. Sind wir das Sprachrohr, das für sie spricht.
Vor allem für geflüchtete Frauen ist das Radio eine Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben. Malwa aus Syrien von Radio Blau in Leipzig moderiert ihre eigene Radiosendung.
Ich bin so vielen Schwierigkeiten begegnet. Ich bin eine Frau und ich komme aus einer anderen Kultur. Ich hatte viele Schwierigkeiten mit Arbeit, allgemein im Leben, bei allem. Das ist normal, aber ich muss etwas machen. Ich kann nicht nur zu Hause bleiben und schlafen.
Marwa stellt in ihrer Sendung starke Frauen mit Fluchthintergrund vor. So möchte sie andere Frauen ermutigen.
Wir sprechen über erfolgreiche Frauen. Geflüchtete Frauen, wie sie nach Europa gekommen sind, wie diese Frauen aufwachen konnten, wie sie studieren konnten, wie sie hier etwas schaffen konnten.
Auch Jay aus dem Iran von den Common Voices aus Halle nutzt das Radio für Frauenthemen.
Ich mache sehr viele Shows über Frauenrechte und ich glaube, das ist meine Aufgabe, das zu machen. Ich muss halt einfach nur über die Probleme, die Frauen in der ganzen Welt jeden Tag erleben, sprechen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier für alle anderen eine Stimme zu sein. Ich finde das sehr geil.
Inzwischen haben sich die Refugee-Redaktionen in vielen freien Radios gut etabliert. Doch die Zusammenarbeit ist nicht immer leicht, berichtet Ebu.
Yeah, one of my biggest difficulties I face at the radio.
Eine der größten Schwierigkeiten beim Radio ist, dass wir eine sehr dynamische Gruppe haben. Leute aus unterschiedlichen Ländern, verschiedenen Kulturen und diese Sachen. Das ist die größte Herausforderung. Die Leute haben unterschiedliche Einstellungen. Wir gehen damit so um, dass wir uns vor der Sendung mindestens 2 Stunden vorher zusammensetzen. Und dann sprechen wir genau durch, worüber wir in der Sendung reden werden.
Auch die Sprache ist oft ein großes Problem, findet Bassam. Trotzdem lohnt es sich, die Schwierigkeiten durchzustehen, wie er findet. Er sieht das Radio als große Chance.
Ich finde, dass also in Deutschland, das ist ein Tür oder Fenster, wie man mit den anderen gut integrieren kann. Und für mich besonders, vielleicht das ist ein guter Anfang in den beruflichen Bereich.
Auch Ebu sieht in der Refugee Radio Show großes Potenzial. Er und seine KollegInnen haben noch viele Pläne.
Not only growing bigger as alone, because we don't want to stand alone.
Wir wollen nicht nur selber größer werden. Wir haben auch vor, mit anderen Radiosendern zusammenzuarbeiten. Manche unserer Sendungen können auch in anderen Sendern gesendet werden. Und wir könnten die Sendungen anderer Refugee-Redaktionen übernehmen.
Marwa wünscht sich vor allem, mit ihrer Sendung in Zukunft mehr Menschen zu erreichen.
Ich hoffe, jeder hört uns zu. Denn bis jetzt interessiert sich niemand dafür, was wir sagen und was wir machen. Ich hoffe, jeder hört uns zu.
Jay ist jetzt schon sehr zufrieden mit ihrer Arbeit beim Radio. Das Radio bedeutet für sie,
dass ich halt immer, was ich immer sagen wollte, jetzt wirklich laut sagen kann. Und es gibt halt auch Menschen, die das zuhören.
Nichtregierungsorganisationen stellen Grundrechte-Report 2017 vor. Eine erschreckende Chronik. Verschiedene Nichtregierungsorganisationen haben den jährlichen Grundrechte-Report 2017 veröffentlicht. Herausgeber sind die Humanistische Union, der Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen, die Internationale Liga für Menschenrechte, das Komitee für Grundrechte und Demokratie der Neuer Richtervereinigung, Pro Asyl, der Republikanische Anwältinnen- und Anwaltsverein und die Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen. Mathieu war auf der Pressekonferenz.
Der Mitherausgeber Till Müller-Heidelberg von der Humanistischen Union bezeichnete in seinen einführenden Worten den Grundrechte-Report als alternativen Verfassungsschutzbericht.
Sie alle kennen die sogenannten Verfassungsschutzberichte der Innenminister von Bund und Ländern, die jedes Jahr erscheinen und die, wenn man sie liest, eigentlich wenig Erkenntnisgewinn versprechen. Ein interessiert, politisch interessierter Zeitungsleser weiß mindestens 90% dessen, was da drin steht. Was aber noch viel schlimmer ist, die sollen ja zeigen, welche Organisationen, welche Personen gegebenenfalls unsere Verfassung, unsere Grundrechte, unsere berühmte freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Und noch keine dieser Organisationen hat je unseren Rechtsstaat, unsere Grundrechte, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet. Und deshalb haben die Herausgeberorganisationen vor 21 Jahren beschlossen, wir wollen jetzt aufzeigen, wer wirklich die Grundrechte gefährdet. Das sind nämlich im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber im Wesentlichen staatliche Institutionen. Wenn ich nur dieses eine Beispiel hervorheben darf, es vergeht eigentlich kein einziges Jahr, in dem nicht das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt.
Infolge dieser Feststellung ermutigte Till Müller-Heidelberg zum Engagement der Bürgerinnen, um die Grundrechte zu schützen, denn keine Behörde können die Verfassung schützen.
Die Verfassung schützen kann keine Behörde. Die stärkste Verfassungsschutzbehörde, die es je auf deutschem Boden gab, war die Stasi in der DDR mit über 100.000 Hauptamtlichen. Vergleich, unsere jetzigen Verfassungsschutzbehörden haben zusammen 7.000. Und selbst diese stärkste Verfassungsschutzbehörde konnte ihre Verfassung, ihre Regierung nicht schützen gegen das Volk. Und das heißt, unsere Verfassung muss geschützt werden. Von uns allen, von der Gesellschaft, von den Bürgern, die müssen sich engagieren für die Verfassung, für die Grundrechte. Wobei wir die Grundrechte bewusst weit verstehen, das sind nicht nur Artikel 1 bis 19, sondern es sind grundlegende Prinzipien wie etwa der Rechtsstaat, der Sozialstaat nach Artikel 20, die Demokratie, die eben aufzeigen, wo die gefährdet werden. Wir wollen alle Bürger damit motivieren, sich zu engagieren für den Schutz dieser Grundrechte.
Georg Restle, Fernsehmoderator des investigativen Magazins Monitor und übrigens auch ehemaliger Radiomachender bei Radio Dreieckland, stellte den Bericht vor. Insgesamt klang die Vorstellung ziemlich pessimistisch und der Bericht stellt vor allem andauernde Verschlechterungen bei der Lage der Grundrechte dar.
Wenn man sich den Grundrechte-Report 2017 anschaut, dann wird man feststellen, dass es eine eigentlich erschreckende Chronik des flächendeckenden Staatsversagens ist. Staatsversagen im Hinblick auf den Schutz von Menschenrechten und Grundrechten und das auf fast allen Ebenen der staatlichen Gewalt. Die Gesetzgebung im letzten Jahr und auch in diesem Jahr hat in weiten Formen Eingriffsbefugnisse von Polizei und Geheimdiensten erweitert. Polizei und Geheimdienste selbst haben in Skandalen und üblicher Praxis deutlich gemacht, was sie von Grundrechten, vom informationellen Selbstbestimmungsrecht von Bürgern halten. Deutlich gemacht in dem Skandal, der ja auch besprochen wird, des BND und der Überwachungspraxis des Bundesnachrichtendienstes.
Sicherheit bedeutet Gefahr, jedenfalls für die Grundrechte. So heißt es im Titel der Pressemitteilung über den Grundrechte-Report, der gestern veröffentlicht wurde. Georg Restle betonte, dass die Grundrechte und das Grundgesetz eigentlich vor allem darauf abzielen, die Bürgerinnen vor staatlichen Eingriffen zu schützen. Inzwischen gäbe es aber eine gefährliche Veränderung in diesem Verständnis der Grundrechte und des Staates. Insbesondere mit den Sicherheitsdebatten und der Angst vor Terrorismus würden viele PolitikerInnen und Bürgerinnen den Staat als Garant für den Schutz der Grundrechte betrachten.
Besonders bedrückend in diesen Zeiten ist allerdings, dass dieses Staatsversagen von breiten Teilen der Bevölkerung relativ kritiklos getragen und scheinbar auch unterstützt wird. Dass eine Grundüberzeugung zu schwinden droht, dass Grundrechte und Menschenrechte vor allem Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind und dass ein Trugschluss sich breit macht in dieser Gesellschaft, dass der Staat als Garant von Sicherheit in gleichem Maße eben auch der Garant von Freiheiten sein kann. Dass der alte Grundsatz in dubio pro libertate scheint in diesen Zeiten abgelöst zu werden durch den Grundsatz in dubio pro securitate. Und selbst wenn wir die Terroranschläge des letzten Jahres oder auch den Terroranschlag von gestern betrachten und nachvollziehen können, dass weite Teile der Gesellschaft ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis angesichts der Bilder haben, die da seit Monaten ausgestrahlt werden, so spüren wir doch, und das finde ich dann doch sehr bedenklich, gerade jetzt im aufkommenden Bundestagswahlkampf, dass sich ein Überbietungswettbewerb in Sachen Sicherheit abzuzeichnen droht innerhalb der Großen Koalition und dass insbesondere die Oppositionsparteien, die eigentlich zumindest in Teilen als Garant für Bürger- und Freiheitsrechte galten, früher noch die FDP oder auch die Grünen, scheinbar das Sicherheitsthema als das tragende Thema im Wahlkampf zu erkennen scheinen und dass damit es schlecht auszusehen droht oder scheint, was den Schutz von Grund- und Freiheitsrechten nicht nur in diesem und im zurückliegenden Jahr, sondern auch in der Zukunft angeht. Ganz zu schweigen von einem aufkommenden Nationalismus und den Parteien, die ihn nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa tragen und den damit einhergehenden Staatsverständnis der Ausgrenzung weiter Teile der Bevölkerung vom Anwendungsbereich der Grundrechte. Dass wir heute wieder erklären müssen, warum der Anwendungsbereich des Artikel 1 Grundgesetz nicht vor der Nationalität und der Staatsbürgerschaft der Einzelnen Halt macht, sondern dass es ein Menschenrecht ist, das für alle gilt, zeigt, wie weit der Weg geworden ist, den auch wir Journalisten gehen müssen, wenn es darum geht zu überzeugen, warum Grundrechte nicht nur deutschen Rechte sind, sondern warum sie insbesondere auch für die Flüchtlinge gelten, die sich in diesem Land aufhalten.
Der diesjährige Grundrechte-Report befasst sich vor allem mit drei Themenkomplexen, in denen es im letzten Jahr deutliche Verschlechterungen für die Grundrechte gab. Der erste Themenkomplex ist die Erweiterung der Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten, insbesondere im Kontext des Antiterrorismus, was schon in den früheren Ausschnitten erwähnt wurde. Der zweite Themenkomplex im Bericht ist die Einschränkung der Grundrechte von Schutzsuchenden sowie die europaweite Abschottung gegen Flüchtlinge. Besonders kritisiert wurde dabei das Türkei-Deal in der Flüchtlingspolitik als schmutziger Deal mit einem Staat, der offensichtlich nicht als sicherer Drittstaat für Schutzsuchende gelten kann. Georg Restle erinnerte auch daran, dass die Unionsparteien darauf abzielen, ähnliche Deals mit Staaten in Afrika zu schließen. Eine weitere Kritik galt der Residenzpflicht, die Flüchtlinge an der Arbeitssuche und damit auch an der Integration hindert. Der letzte große Themenkomplex im Grundrechte-Report ist die Einschränkung des Sozialstaats. Hierzu zählen zum Beispiel die Einschränkung der sozialen Grundrechte für unter anderem behinderte Personen. Der Grundrechte-Report geht aber auch auf andere Gesetze ein, wie zum Beispiel die Erbschaftssteuer, die es versäumte, aus Sicht der Herausgeber das Gesetz so zu benutzen, dass es auch für die soziale Gestaltung der Gesellschaft etwas verändern kann und nicht nur dazu dient, Steuereinnahmen zu erzielen. Nach der generellen Vorstellung des Grundrechte-Reports durch Georg Restle berichtete Oliver Rast über die Lage der Grundrechte für Gefangene und insbesondere über die Bemühungen der Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisationen. Diese Gefangenengewerkschaft wurde 2014 gegründet, auch von Oliver Rast, unter anderem um gegen die Ausbeutung von Gefangenen in den Werkstätten zu kämpfen. Diese Werkstätten in den Gefängnissen fungieren laut ihm als verlängerte Werkbank der lokalen Industrie. Bei den Forderungen geht es deswegen unter anderem um die Anwendung des Mindestlohns, um den Zugang zur Rentenversicherung und auch um die Gleichstellung mit den Nichtgefangenen, was die Arbeitslosenversicherung angeht.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 1. Juni 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg, 102,3 MHz durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.